Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute geht es mal wieder um das Thema Aktien und im Gepäck habe ich auch den Richard dabei oder er hat sich selber dabei. Herzlich willkommen im Podcast, vielen Dank, dass du da bist.
Hallo Tim, ich freue mich auf unser Gespräch, danke für die Einladung.
Ja, wer dich noch nicht kennt, du bist ja durchaus auch umtriebig auf YouTube, daher kenne ich dich zumindest vor allem. Am besten stellst du dich mal kurz ein bisschen als Person etwas vor, damit wir dich besser kennenlernen, denn du bist ja durchaus auch recht aktiv im Aktienbereich und da bin ich gleich gespannt, mit dir einzusteigen.
Okay, vielen Dank. Ja, vorwiegend bei YouTube bin ich unterwegs, bin 37 Jahre, geboren in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, eine der wenigen deutschen Städte, die sich umbenannt haben. Lebe jetzt in Zwickau, bin normaler Angestellter, habe im Controlling gearbeitet, was natürlich auch dann beim Investieren ein bisschen hilfreich ist oder sich überschneidet. Bin an sich ein bisschen sowieso so ein Zahlenmensch, wie man so sagt. Also ich habe jetzt keine Angst vor Excel-Tabellen mit vielen Zahlen, was ja nicht für jeden was ist. Und ja, habe eigentlich früher mit einem Blog angefangen und bin dann zu YouTube irgendwie, durch Zufall gekommen und mache jetzt vorwiegend dort Content, Aktienanalysen, versuche ein bisschen meine Gedanken zu teilen.
Sehr, sehr cool. Ja, meine Mutter ist auch in einer Stadt geboren, die heute gar nicht mehr existiert. Damals noch der deutsche Name einer polnischen Stadt, die heute einen polnischen Namen trägt. Ich weiß nicht, ob bei dir auf der Geburtsurkunde noch Karl-Marx-Stadt steht oder ob das auch...
wurde das umgeändert? Also es steht im Ausweis Karl-Marx-Stadt, jetzt Chemnitz, steht noch drin, ja.
Ach, guck mal, das ist ja richtig Geld wert dann. Das ist ja hier Historie im Ausweis verewigt. Genau. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr spannend. Historie ist ein gutes Stichwort, denn wir springen am besten mal zum Anfang deiner Geschichte. Wie bist du denn überhaupt das erste Mal in das Thema Finanzen geraten und darüber zum Investieren gekommen?
Also ich habe Wirtschaftsingenieur studiert und erinnere mich noch, dass, also vor allen Dingen, wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, 2008 und 2009 zur Finanzkrise, war ich nicht an Aktien interessiert. Das hat ja aber jeder medial schon mitbekommen. Und damals war es so, dass ich mir gesagt habe, also der DAX fällt immer und jedes Mal schlechte Nachrichten. Und habe mir so gesagt, also wenn der DAX bei 3.500 Punkten ist, dann kaufe ich einfach mal, ohne mir da jetzt irgendwie Gedanken zu machen. Und er ist nur kurz unter 4.000 Punkte gefallen, bevor er wieder gestiegen ist. Er kam ja von ungefähr 8.000, hat ja 50% verloren. Und dann ging das aber los, dass ich dann irgendwie mich ein bisschen dafür interessiert hatte. Habe übrigens dann im Englischunterricht, weil das damals eben Thema war, die Finanzkrise generell, einen Vortrag gemacht zu Credit Default Swaps. Sehr interessant, also diesen Kreditausfallversicherungen. Naja, und so ging das los, hat sich entwickelt, dann ein bisschen nicht zielgerichtet investiert und eigentlich bis heute bin ich dort am Lernen und werde das, denke ich, immer weiter tun beim Thema Investieren.
Sehr, sehr cool. Das führt dann natürlich auch mehr oder weniger ins Hier und Jetzt drüber, was denn eigentlich deine Strategie ist und ob du die relativ am Anfang deiner Investmentkarriere dann gefunden hast. Klar, hast du jetzt am Anfang ohne viel Strategie angefangen, wie du gerade gesagt hast. Aber was war vielleicht dann deine erste Strategie und wie hat sie sich dann auch über die Zeit weiterentwickelt?
Ja, also die erste Strategie war eben Excel-basiert, zahlengetrieben, sag ich mal. Und da ging es mir um Dividende, da ging es um Payout-Ratio, da ging es um Eigenkapitalquote der Unternehmen. Das ist natürlich jetzt aus meiner heutigen Sicht sehr, sehr vereinfacht gewesen und hatte jetzt wenig mit Management zu tun, mit Skin in the Game, mit Haltedauer, mit Renditezielen. Das war dort alles gar nicht Thema für mich. Hat entsprechend auch zu keiner besonderen Rendite geführt. Vielleicht interessant für die Zuhörer, ich hatte damals, das war circa 2012, Aktien wie Peugeot, Nokia, BVB, Metro, BP, also schon normale Blue Chips, wie man vielleicht sagt. Aber insgesamt war der Investmentstil jetzt nicht so wie ich ihn heute führe. Das hat sich dann über die Zeit entwickelt.
Wie führst du ihn denn heute und was ist da dein Schwerpunkt, worin investierst du?
Ja, also was mir sehr geholfen hat, und das würde ich jedem empfehlen, ist natürlich Lesen. Das klingt halt jetzt langweilig und es machen nicht alle, ich weiß es. Also viele, die sich fürs Investieren interessieren, tun es nicht. Und ich kann nur sagen, das ist was ganz anderes, wirklich das Buch zu lesen, als jetzt YouTube-Videos zu schauen. Und dort natürlich die Klassiker, Graham, Buffett, Munger, das müssen ja keine Bücher sein, können auch Artikel sein. Und dann kommt man so langsam eben richtig zum Value Investing. Und Value Investing heißt halt für mich nicht, jetzt Walgreens zu kaufen, weil die stark gefallen sind und vielleicht einen Buchwert unter 1 haben oder sowas, sondern eben, wie auch Munger sagt, jedes intelligente Investieren ist Value Investing. Und das kann ein Wachstumsunternehmen sein mit KGV 50, das kann eine langweilige Rohstoffaktie sein mit KGV 5. Es gibt eben dort ganz viele Felder und ich habe mir das ein bisschen aufgeteilt, dass ich sage, Cigarbutt Investing nach Buffett, das ist das, was er die ersten Jahrzehnte gemacht hat, also einfach unterbewertete Unternehmen, die aber nicht unbedingt die besten Zukunftsaussichten haben müssen, die aber einfach unter ihrem auch langfristigen Wert sind oder unter ihrem historischen, also meistens ohne Wachstum. Und das zweite sind jetzt eigentlich so ein bisschen die Wachstumsaktien. Und inspiriert hat mich da als Buchtipp das 100 Bagger von Christoph Mayer. Das habe ich bei euch, glaube ich, auch schon gehört im Podcast. Das kennen sicherlich viele. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Da habe ich für mich die Idee mit der Coffee Can, also mit der Kaffeedose mitgenommen. Das heißt, diese Investments, die dort reinkommen, 10 Jahre zu halten und nichts zu tun. Und das ist auch psychologisch manchmal sehr hilfreich.
Ja, das Buch ist tatsächlich auch gerade erst auf Deutsch rausgekommen, glaube ich. Ich glaube, dieses Jahr oder irgendwie erst letztes Jahr. War lange Zeit nur auf Englisch verfügbar. Und ja, also Aktien, die sich verhundertfachen, geht darum im Endeffekt, dass da der Autor geschaut hat, Aktien, die sich verhundertfacht haben, wie sahen die eigentlich vor 100 Jahren aus, welche Eigenschaften haben die ausgewiesen sozusagen und kann man da, sage ich mal, ein Muster draus ziehen für zukünftige Investments. Mich würde jetzt erstmal vielleicht nochmal zur Zigarbutt-Strategie interessieren, weil die kann man ja auf unterschiedlichste Arten ausführen. Du hast jetzt gesagt, du kaufst jetzt nicht stumpf einfach so ein billiges Unternehmen. Was bedeutet für dich Zigarbutt-Investment und wie stellst du ein unterbewertetes Unternehmen fest und machst vielleicht dann auch den reellen Wert fest?
Ja, also es gibt nicht die eine Kennzahl, das ist klar. Und ich ermittle jetzt auch jetzt nicht wirklich auf den Cent oder auf die Nachkommastelle irgendein Fair Value. Und da halte ich mich auch an Buffett und Munger, die sagen, wenn du für eine Investmententscheidung eine Excel-Tabelle brauchst, dann ist es schon ein Nein eigentlich. Also es muss so eindeutig sein, dass du nicht viel rechnen musst. Das ist klar, also aus dem Kopf ein bisschen was. Und für mich heißt das zum Beispiel, dass ich dort mindestens 50% Kursrendite machen möchte. Also natürlich beim Investieren, beim intelligenten Investieren schaut man aufs Unternehmen, aber am Ende spielt natürlich der Preis eine Rolle und das Verhältnis von Preis zu Unternehmenswert. Und wenn ich 50% Rendite anstrebe, dann ist es eigentlich, um die zu erreichen, noch besser Richtung 100% zu denken. Anders gesagt, wenn ich bei einem Cigarbutt-Investment nicht davon ausgehe, dass ich 100% Kursrendite machen kann, also ein Verdoppler, dann ist es eigentlich schon nicht attraktiv. Das Ziel ist dann nicht die 100 unbedingt zu erreichen, sondern 50 mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Und als Beispiel, das war jetzt im Nachhinein einfach, aber es haben nicht viele gemacht. Die ganzen Ölwerte nach dem Corona-Crash waren ja eigentlich sehr einfach, sich dafür zu entscheiden. Entweder ein Öl-ETF oder BP oder Shell oder jeden großen Öl-Multi, die haben sich alle dann verdoppelt. Und das habe ich mit Shell gemacht. Und das war ein klassischer Cigarbutt. Shell wird nicht 20% jetzt pro Jahr weiter wachsen. Die sind jetzt wieder auf ihrer normalen Bewertung, aber die waren eben zu dieser Zeit, kurz nach Corona oder währenddessen, deutlich unterbewertet. Und das ist so ein Cigarbutt, wo ich sage, die will ich nicht 10 Jahre halten. Ich warte, bis die Bewertungslücke geschlossen ist und dann habe ich bei 26 Euro, glaube ich, verkauft, Shell.
Ja, war tatsächlich ein Trade mit Shell, den ich auch gemacht hatte. Insofern ganz passend. Ist das dann vor allem auch im Large-Cap-Bereich, wo du dir das anguckst, oder schaust du auch auf Small- und Micro-Caps, wo ja, sag ich mal, Bewertungsdifferenzen durchaus auch häufiger mal auftreten können?
Das ist ein interessanter Punkt. Also so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du sagst, die Cigar-Buds sind bei mir eher Mid- und Large-Caps, und die langfristigen Sachen, die sind eher die Small Caps. Das ist jetzt nicht, weil ich das so will, aber wenn ich jetzt über mein Portfolio schaue, sehe ich das. Und deswegen, Shell ist so ein Beispiel, Cigar Bud. Also das können gerade die Großen sein. Ich denke, der Vorteil ist, bei den Größeren, wo es eben mehr Analysten gibt, mehr Investoren, dass dort die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass eben die Wertungslücke wieder geschlossen wird. Weil wenn ich jetzt eben eine japanische Aktie habe mit Market Cap 200 Millionen Dollar, dann ist die halt, gibt es wahrscheinlich nur ein paar japanische Investoren, kaum internationale, und dann ist es einfach, kann es länger dauern aus meiner Sicht, bis dort der Preis wieder zurückspringt. Deswegen lieber groß als klein bei Cigar Buds, finde ich.
Auf jeden Fall, also dieser Trigger, den man sozusagen braucht, ist eines der wichtigsten Dinge bei so einer Art von Investment. Auch so Sum of the Parts Cases, die auch so ein bisschen in die Richtung spielen. Da habe ich mich in der Vergangenheit auch immer mal wieder die Finger dran verbrannt, weil das war ein gutes Unternehmen und das lief auch gar nicht mal schlecht, und die Summe der Teile war halt vielleicht auch mehr wert als der Preis, für den das Ganze gehandelt wurde. Allerdings gab es teilweise dann keinen konkreten Trigger, und dann saß man halt auch da mit dem Event, mit dem Investment rum. Und das kann auch im Large Cap einem passieren. Also ich erinnere mich da an Softbank, da ist jetzt nicht schlecht gelaufen, hat aber durchaus auch seine positive Bewegung gemacht, ist aber auch doch sehr psychologisch abhängig, A, vom Gründer, und B, so richtig dieses Valuation Gap selbst hat sich nie geschlossen. Also es war mehr so die Teile nach Abschlag sind zwar auch gestiegen sozusagen, aber der Abschlag hat sich nie verringert. Anders war das witzigerweise mal bei Naspers, als sie ihre Prosus-Beteiligung abgespalten haben. Zwar hat sich das Gap nicht ganz geschlossen, allerdings haben sich quasi das Gap von 50% irgendwie auf 30% bei dem Transfer der Aktien damals verringert. Da ist der Case dann zumindest teilweise aufgegangen. Aber ich bin in der Tat auch seitdem sehr, sehr kritisch geworden und mache solche Sachen nur noch, wenn da auch tatsächlich ein Trigger-Event ist. Und eigentlich bin ich auch hauptsächlich mittlerweile den Wachstumsaktien zugeneigt. Und das bringt mich natürlich zu der Frage, wie du denn deine Wachstumsaktien ausführst.
Ja, und diesen Weg bin ich ja auch gegangen. Angefangen ohne Strategie, eigentlich über Cigar Buds, niedrige KGV-Aktien, zu jetzt eigentlich auch mehr Fokus auf die Wachstumstitel. Beziehungsweise ist natürlich jetzt sowieso eine schwierige Marktphase. Cigar Buds finde ich kaum im Moment. Die Indexstände passen dazu. Bei Wachstumsaktien finde ich sogar jetzt eher noch etwas. Das ist dann aber meistens nicht aus den USA. Also natürlich für mich das Wichtigste, und das steht ja im 100-Bagger-Buch drin, Wachstum, Wachstum, Wachstum im Umsatzbereich. Und dazu eben noch mehr Kriterien, das Management, möglichst Anteilseigner, die natürlich eine Insider-Ownership haben, eine relevante, die nicht unbedingt immer ihre Optionsaktien nur verkaufen, und keine sehr große Verwässerung, Buybacks, wenn es sinnvoll ist. Und am Ende, ja, ist es wie bei Cigar Buds, es gibt jetzt nicht die entscheidenden Kriterien, aber es muss irgendwo ein Gesamtpaket sein. Und am liebsten ist es für mich natürlich, wenn die schon mindestens Free Cashflow positiv sind. Wenn es ein Bilanzgewinn ist, ist es auch schön. Und das muss einfach irgendwie ein stimmiges Bild sein und auch, ehrlich gesagt, ein relativ konstantes Wachstum. Also wenn es wirklich hoch und runter geht über die Jahre und einfach mal ein sehr gutes Jahr dabei sein kann und dann wieder ein schlechtes, und dann, das ist auch jetzt dann eher Minuspunkt.
Auf jeden Fall. Würde mich natürlich interessieren, wie findest du denn dann die passenden Unternehmen? Insbesondere, du hast jetzt ja eben schon gemeint, dass es eher Small Caps im Wachstumsbereich bei dir sind. Wie kommst du da auf die Titel?
Ja, also es gibt natürlich verschiedene Webseiten, wo man wirklich mal eine interessante Inspiration findet. Atmosinvest.com zum Beispiel haben ein bisschen was. Values Investors gab. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Ehrlich gesagt, die ganzen deutschen Foren, oder ich habe noch kein gutes gefunden, finde ich alle weniger gut oder lesenswert, dann wirklich eher die englischsprachigen. Und ich habe Guru Focus, und zwar dort auch die Bezahlvariante für Europa und USA und Asien. Das ist sehr teuer. Das kostet im Jahr über $1,000. Aber die Datenqualität dort auch für Small- und Nano-Caps ist natürlich extrem gut. Also alles, was über 50 Millionen Market Cap ist, egal aus welchem Land, findest du dort einfach zuverlässige Finanzkennzahlen und die eben auch schon aufbereitet. Also nicht nur Zugriff auf die Bilanzen, sondern einfach das auch schon grafisch aufbereitet. Und darüber kann man dort natürlich auch Stock-Screener bedienen und selber erstellen. Und das ist meine Hauptquelle. Eine der Hauptquellen eigentlich, Stock-Screener. Ein bisschen rumspielen. Manchmal gucke ich zum Beispiel nur Market Cap kleiner 1 Milliarde, Wachstum in den letzten 5 Jahren über 30% im Umsatzbereich. Und dann kommen auch in den USA nur 50 Treffer. So, und die kann man sich dann angucken.
Okay, ja. Ist das bei den Cigarbuds anders? Ist das mehr so event-driven bei dir? Also wie jetzt zum Beispiel, du hast Shell sowieso schon, kennst du als Unternehmen und dann passiert was und dann kommt es auf deine, unter deine Fittiche sozusagen, oder ist es, sag ich mal, da anders getrieben?
Nee, ist auch eventmäßig. Medical Property Trust ist so ein Beispiel. Da habe ich einen Durchschnittskurs von knapp unter $5. Die sind jetzt ungefähr bei 6. Da gab es nur negative News. Dann guckst du dir die Aktie an, wartest noch. Dann wird es immer günstiger. Der Kurs fällt. Und ich habe kein Problem, sozusagen ins fallende Messer zu kaufen. Ist für mich auch irgendwie Käse zu sagen, das darf man nie tun. Oder es ist immer ein Fehler, das ist natürlich falsch. Warner Brothers Discovery ist auch so ein Beispiel, die sich bei mir als die Gaubert laufen. Und
ist ja fast mehr Turnaround-Play, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, das ist das Thema. Also eigentlich ist das auch ein Turnaround, wobei Warner Brothers extrem guten Free Cashflow hat in den letzten Quartalen. Und aus der Sicht ist es dann die Frage, ist es noch ein Turnaround, wenn die Cash ohne Ende machen? Aber natürlich, solange der Umsatz sinkt, und das ist immer dann das Problem, habe ich auch gelernt bei den Cigarbuds, wenn du sinkende Umsätze hast, wird sich der Kurs nicht erholen.
Ja, also, das ist natürlich dieser Trigger, der da fehlt sozusagen. Genau. Oder was heißt fehlt, aber der sich zumindest noch nicht so richtig realisiert hat, um die Stimmung umzuändern.
Ja, dann braucht man Geduld. Und nach Galea, das ist auch ein Buchtipp, um das nochmal mit zu sagen, Contrarian Investing von Anthony Galea, ich glaube, das gibt es aber nur auf Englisch, der sagt auch, okay, bei Cigarbuds mindestens 50% Rendite. Und nach 3 Jahren, wenn das nicht erreicht ist, sagt er, verkauft die Aktie einfach. Das mache ich nicht so hart, aber das ist auch eine interessante Regel, zu sagen, ich gebe den Cigarbuds 3 Jahre Zeit. Und wenn es dann nichts geworden ist, und das habe ich jetzt bei Viatris gemacht, das war eine Ausgliederung damals von Pfizer, habe ich jetzt verkauft, weil ich sage, okay, dann sind irgendwann die Opportunitätskosten dann doch zu hoch. Ich denke, der Vorteil ist, wenn man halt halbwegs günstig und überlegt kauft, verkaufe ich vielleicht nach 3 Jahren mit einer schwarzen Null. Dann habe ich zwar Rendite verloren, aber ich habe jetzt nicht 90% verloren und ich habe einfach nur keine Rendite gemacht in der Zeit. Ne? Opportunitätskosten vorhanden, aber das ist jetzt nicht dann unbedingt hochriskant, vor allen Dingen, wenn man mehrere Titel hat.
Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich da ein Regelwerk zurechtlegt, mit dem man den Ausstieg definiert, weil das ist häufig das Schwierigste, da den passenden Ausstieg zu finden. Ich habe da auch ein Buch mal, ich glaube, ich habe es auch sogar schon mal hier im Podcast gefunden, Acquit heißt das Buch von Annie Dukes, das ist eine Pokerspielerin, aber die schreibt, sag ich mal, in dem Buch, wann geeignete Momente sind zum Aufhören. Und geht da auch auf Wirtschaft und unter anderem tatsächlich auch auf Aktientrading ein. Auch sehr, sehr interessantes Buch, um genau diese Thematik zu behandeln. Genau, wenn man sich jetzt dein gesamtes Portfolio anschaut, besteht das hauptsächlich aus Aktien oder investierst du auch noch in andere Sachen wie Immobilien, P2P oder andere Geschichten?
Also 40% sind investiert in ETFs, das ist konkret S&P 500 und Emerging Markets. Das ist mein Fundament. Dann kommen die Einzelaktien, wobei ETFs sind ja auch Einzelaktien, also das ist das Aktienthema. Ich habe ganz wenig jetzt Anleihen. Das ist übrigens ein aus meiner Sicht sehr interessantes Thema, was komplett auch im englischsprachigen Raum aus meiner Sicht ein bisschen nicht im Blickfeld ist von Investoren. Und ein bisschen Shorts habe ich, also Derivate geschortet, zum Beispiel Nvidia. Das ist natürlich nicht so gut gelaufen bisher. Ich habe das jetzt noch. Das sind 3% insgesamt vom Portfolio. Und Anleihen halte ich, um das mal kurz zu sagen, für ein sehr interessantes Thema, natürlich in der Crash-Phase. Und dann hast du einfach Anleihen von Finanz, nicht sehr starken, aber von Unternehmen mit einer guten Bilanz und kriegst die mit so einem Abschlag, dass du dann vielleicht 15-20% Rendite pro Jahr erzielen kannst. Natürlich mit einem gewissen Risiko, aber das ist ein sehr interessantes Feld. Nur da ist auch im Moment, sehe ich jetzt nicht sehr viele Chancen.
Das Problem bei Anleihen, insbesondere in Deutschland, ist häufig, dass die Stückelung zu groß ist, um da als Privatinvestor tätig zu werden. Gibt viele, gerade so Private Equity Finanzierungsanleihen, die sehr, sehr interessant sind, weil die auch doch teilweise sogar annähernd zweistellige oder zweistellige Renditen haben, wo man aber leider erst 100.000 für die Anleihe mitbringen muss. Da kann man sich dann nur über Fonds engagieren, wie zum Beispiel der von dem guten Norbert gemanagt wird, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten. Wie findest du deine Anleihen? Sind das aus dem Euro-Raum oder auch US-Dollar-Raum oder sag ich mal, und wie hast du die du hast, sag ich mal, dir geschnappt?
Also ich habe CapTrader als Depot unter anderem. Das ist ja eine deutsche GmbH, die Interactive Brokers nutzt, den größten amerikanischen Broker oder einer der größten. Dort gibt es eine Suche und du hast absolut recht, die Stückelung ist mir auch schon häufig entgegengekommen, dass ich nicht kaufen konnte. Ich hatte jetzt die Anleihe von Lumen, die eigentlich auch, wenn überhaupt ein Turnaround ist, als Unternehmen hochverschuldet. Die haben viele Glasfaserkabelnetze in den USA und überhaupt auch im Meer liegen. Naja, wie auch immer, da habe ich eine Anleihe, die ist gut gelaufen, habe ich schon verkauft. Von AMC Networks habe ich eine Anleihe. Also ich nutze dann einfach bei meinem Broker den Anleihen-Screener. Da gibt es nicht viele Treffer, nur wenn dann sowieso eine Marktphase ist, wo ich gerne mal schaue, dann kann es sein, ich finde mal was. Aber klar, das ist eben in Deutschland sowieso ein schwieriges Thema und mit der Stückelung auch generell.
Okay, und bei Lumen war das jetzt, sag ich mal, innerhalb von einem größeren Crash wie jetzt Corona, dass du das gegriffen hast? Oder war das, sag ich mal, an dem Unternehmen, dass die irgendwie in Schwierigkeiten geraten sind und daher die Anleihen abgestürzt sind?
Ja, das lag nur am Unternehmen. Die haben hohe Schulden, die haben sinkende Umsätze, sinkende Gewinne, die haben sehr interessante Assets. Dann kam jetzt irgendwie die News, Microsoft möchte mit denen was machen. Und dann ging es natürlich extrem nach oben für den Aktienkurs, für die Anleihe. Und dann habe ich verkauft, weil ich habe die gekauft für ungefähr 40, das ist ja auch immer auf Basis von 100, für 40 gekauft und jetzt für, keine Ahnung, 75 verkauft oder so. Also das war recht gut. Und ich rede natürlich hier von Unternehmensanleihen. Also Staatsanleihen kann man machen, so vielleicht als Tagesgeldalternative. Je nachdem würde ich aber dann natürlich auch...
Je nach Land würde ich sagen. So Argentinien ja. Sehe ich jetzt nicht als Tagesgeldalternative.
Nee, genau. Also USA oder Euroraum. Aber das ist nichts, was jetzt natürlich Rendite fördernd ist oder die Rendite erhöht. Das ist einfach nur besser als null. Null ja. Für Cash. Aber Unternehmensanleihen ja natürlich mit einem gewissen Risiko sind dann schon für mich eher interessant.
Man sieht ja auch so, wie du das dann machst, also wenn man die quasi situationsbedingt, insbesondere in so Distressed, wie es so schön heißt, Phasen kauft, dann schafft man es damit halt auch aktienähnliche Renditen zu erzielen, aber es ist natürlich auch handelsabhängig, also man muss dann natürlich auch geeigneten Verkaufspunkt zum Beispiel wiederfinden, wo wir bei dem Thema sind, oder halt auch auf Märkten und kontinuierlich verfolgen, ob sich die Situation tatsächlich verschlechtert und das natürlich auch vielleicht ein Verkaufsanreiz ist. Und dann ist halt die Frage, das sind jetzt keine Anleihen, die man zwingend bis zum Laufzeitende im Portfolio behält.
Das würde ich aber immer einkalkulieren. Also wenn ich Anleihen kaufe, dann wähle ich bewusst einen mehrjährigen Zeitraum und bin bereit, die bis zum Ende zu halten. Also die Lumen wäre gelaufen, ich glaube, bis 2029. Und wenn du dann den Coupon, also wenn du günstig kaufst und dir den Coupon, also die reale Rendite ausrechnest, kriegst du quasi vielleicht 10-12% allein durch die Couponzahlung. Und wenn die nicht ausfallen, die Anleihen, bis 2029, kriegst du deine Basis, deine 1.000 Euro zurück pro Stück, so ungefähr, oder 1.000 Dollar. Damit rechne ich schon, nur wenn jetzt eben Events kommen, wo du schon vorher dir deine Rendite sichern kannst, die nächsten 4 Jahre, dann verkaufe ich die Anleihe. Das ist dann eben situativ, aber die kann auch einfach nur rumliegen und ihren Coupon zahlen.
Ja, aber du musst dann natürlich halt tracken, ob sich die Situation bei Lumen nicht im Zweifel verschlechtert, sozusagen, dass du halt auch, also weil das kann ja durchaus passieren, das ist ja gerade bei Anleihen, die traden ja in der Regel nicht ohne Grund auf 40%. Die Anleihemärkte generell sind ja relativ effizient im Vergleich zu Aktienmärkten. Das Risiko ist meistens dort nicht komplett unberechtigt und deswegen kann man da zwar natürlich gute Deals machen, muss das aber definitiv meiner Ansicht nach zumindest monitoren.
Deswegen bin ich nur im, wie du schon sagst, Distressed-Bereich interessiert. Also mich interessiert keine Unternehmensanleihe, die 8% bringt, egal von wem. So, ich will 15% oder 20% Rendite pro Jahr, das ist dann Distressed. Also die Unternehmen haben Probleme, es gibt irgendeinen Grund, dass die Anleihen so günstig sind. Und dann ist mir das klar. Und selbst wenn die weiter im Kurs fallen, dann behalte ich die. Entweder die fallen dann aus oder nicht. So.
Ja, auf jeden Fall. Nee, klingt auf jeden Fall sinnig. Ist eine gute Sache.
Es wird Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Denn genauso langfristig wie der Richard über sein Kaffeekannendepot denkt, sollte man generell über den Einfluss seiner Investments auf die Umwelt denken. Und da stellt man sich natürlich die Frage, kann man das eigene Geld für sich arbeiten lassen und dabei auch noch etwas Gutes bewirken? Ja, das geht. Und da kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel. Bei Oiko Credit kannst du dein Geld investieren und wirtschaftlich benachteiligte Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützen. Ganz nach dem Motto, kleine Dividende, aber große soziale Wirkung. Deine Vorteile sind, dass du bereits ab 200 Euro einsteigen kannst, direkt diversifiziert bist und zwar weltweit über verschiedene Projekte und damit den ökologischen und sozialen Wandel vorantreibst. Setze auf einen Partner mit fast 50 Jahren Erfahrung in diesem Bereich und leg los unter investor-stories.de/oikocredit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge.
Die Shorts, die du im Portfolio hast, du hast jetzt eben gesagt, die sind derivativ, also es sind jetzt keine richtigen Shorts, weil über CapTrader könntest du ja auch tatsächlich richtige Shorts machen.
Genau, das ist keine echte Option in dem Sinne, das ist ein Derivat, übrigens läuft jetzt in dem Fall über Trade Republic, also ich habe verschiedene Depots, ne, weil eben, ja, das dort auch einfach geht und ja, läuft schlecht, ist auch eigentlich nichts, was ich jetzt habe ich mehrfach gemacht in meiner Investmentkarriere, aber das ist natürlich kein Investieren, das ist mir klar. Das ist eine Spekulation und eigentlich hat die bisher nicht zur Rendite geführt und wird es wahrscheinlich auch diesmal nicht. Und deswegen lasse ich die jetzt noch drin, aber ich sehe das nicht als sinnvollen Bestandteil meines Portfolios.
Ja, es ist eine eigene Kunst für sich, gutes Shorten. Ich kenne da auch, beziehungsweise wir hatten ihn ja sogar auch im Podcast, den guten Matthias, der sich auch immer mal wieder die Finger verbrannt hat an Shorts, manchmal auch sehr, sehr gutes Geld damit verdient hat, aber es ist halt auch nicht ganz so einfach und da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Strategien. Unter deinen Einzelaktien, wie würdest du da sagen, ist die Gewichtung zwischen den Cigar-Butts und den Wachstumsaktien und hast du auch vor, die so beizubehalten oder hast du da im Zweifel auch eine andere Zielvorgabe für dich?
Also im Moment ungefähr gleich aufgeteilt. Also wie gesagt, 40% sind sowieso ETFs, dann 20% Cigar-Butts, 25% ich nenne das jetzt wirklich bei mir auch Kaffeedose. Ist zwar ein bisschen nicht so handlicher Begriff, aber dann ist mir klar, dass das heißt 10 Jahre nicht verkaufen. Genau, das ist ungefähr gleich aufgeteilt und ich habe überhaupt kein Problem damit, alles in den Cigarbuds zu haben, bis auf die ETFs natürlich, oder alles in der Kaffeedose. Das kommt auf die Chancen an, die der Markt einfach bietet. Und für mich ist der Vorteil von dieser Strategie, ich kann damit eigentlich alles abbilden, wofür ich mich interessiere, also bei der Suche nach Aktien. Das heißt, ich sage mir schon, es muss ein Cigarbud sein für mich oder es muss in die Kaffeedose passen. Und alles andere, da möchte ich gar nicht investieren. Ich hatte auch eine Zeit lang das Turnaround-Thema und habe versucht, dort interessante Investments zu finden. Und da sage ich jetzt, da bin ich raus. Also diese wirklichen Turnarounds, das ist so, für mich so riskant, braucht wahrscheinlich deutlich mehr Recherche als bei anderen Investments. Und das ist zum Beispiel nichts für mich. Das findet man aber wahrscheinlich nur raus, wenn man eben ein bisschen was rumprobiert und Erfahrungen macht als Investor. Und das wird man nicht am ersten Tag wissen.
Ja, das gehört, glaube ich, dazu. Also man optimiert seine Strategie über die Zeit und findet dann heraus, was für sich passt, aber was auch gut funktioniert. Genau, und da würde mich natürlich interessieren, was gut funktioniert. Du hast schon das ein oder andere Beispiel genannt, aber gerade da mich auch Wachstumsaktien selber sehr interessieren. Was ist denn da vielleicht aus deiner Kaffeedose die Aktie mit der höchsten Conviction, dass sie in Zukunft da zum 100-Bagger wird?
Also, das ist auch das Thema, das Buch ist sehr interessant und dann hat jemand bei mir bei YouTube geschrieben, naja, 100-Bagger und so, das wird sowieso nichts, ist doch alles Käse. Und dann sage ich so, naja, wenn du 100-Bagger finden willst und findest nur 20-Bagger, wirst du dich auch nicht ärgern. Also das ist natürlich einfach so, wo zielst du hin und wie genau versuchst du zu zielen? Und wer bei mir Depot-Updates guckt bei YouTube, der sieht nochmal alle Titel. Ich habe jetzt zuletzt gekauft die LHV Group. Das ist eine Bank aus Estland mit einem recht jungen Gründerteam, die Bank jetzt zur Nummer 3 in Estland gemacht haben, noch größer machen. Estland ist ja auch ein Land, was sehr attraktiv ist für Ausländer, um dort zu leben, um dort Kapital zu investieren. Das ist natürlich ein kleines baltisches Land, aber finde ich sehr interessant. Die haben KGV von 7, großes Wachstum, Skin in the Game, sieht einfach gut aus, aber ist natürlich eine kleine Market Cap, relativ klein.
Die profitieren sehr, sehr stark natürlich auch von den tollen Systemen, was sie da in Estland haben mit den digitalen Staatsbürgerschaften und den, dass man darüber dann halt auch in Unternehmen gründen kann. Und dann braucht man natürlich auch ein Konto für diese Unternehmen und gerade die LHV als digitale Bank hat davon einen großen Marktanteil abgreifen können.
Ach, du kennst die?
Ja, klar. Ich bin auch großer Estland-Fan. Ich bin befreundet mit dem Honorarkonsul von Estland für Niedersachsen und Bremen. Mhm. Und war auch mal da, hab da auch so ein paar, ich bin auch großer P2P-Fan und Investor und hab da auch mal die ein oder andere Plattform und Kreditinstitut besucht.
Klingt wie abgesprochen, aber ist es nicht. Und zur LHV, das ist so ein Beispiel, das geht mir manchmal so, macht einen Aktienscreener nach verschiedenen Kriterien, dann sehe ich die, also die habe ich über einen längeren Zeitraum immer mal wieder irgendwo gesehen in meinen Screenern oder mal im Video ganz kurz vorgestellt und jetzt irgendwie Monate später gekauft. Und das ist auch so ein Ding, manchmal kommt was immer wieder oder du siehst dort und dort und dann beschäftigst du dich damit, das kostet natürlich Zeit, also klar, das wird jedem Investor so gehen. Wer selbst dann Aktienanalysen macht, weiß, er kann jetzt nicht einfach 1000 Unternehmen im Jahr analysieren, der muss dann schon versuchen, vorzufiltern. Und ja, so bin ich über einen Aktienscreener zum Beispiel auf die LHV gekommen.
Ist tatsächlich auch sogar eine der Lieblingsaktien von Philipp Marxen, den wir hier auch im Podcast hatten, der auch sehr in Banken generell investiert. Und der hat es nämlich geschafft, die sogar vor dem Corona-Zyklus abzugreifen, wo sie ja noch wirklich richtig, richtig günstig im Vergleich dazu war, beziehungsweise dann das ganze Wachstum über Corona dann hinten dran folgte, was natürlich eine geniale Chance
ist. Das sieht man auch am Chart, ja, die sind ein bisschen hochgesprungen jetzt wie auf einem Plateau, aber das ist eben das Ding, langfristig, ich habe mir jetzt hingeschrieben, dass ich die bis 2034 halten werde und mir ist egal, was nächstes Jahr oder übernächstes Jahr passiert und das ist gut fürs Mindset und der Riesenvorteil bei diesem, ich will das 10 Jahre halten, bei dieser Idee ist einfach, dass du schon vorher bei der Aktienauswahl ganz anders rangehst. Ne? Und eine Walgreens, also muss man ehrlich sagen, die haben die ganzen Stores im Apothekenbereich in den USA. Es gibt Riesenkonkurrenz sowieso mit Online-Geschäft, CVS. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, ich weiß nicht, ob es die in 10 Jahren überhaupt noch gibt. Oder und selbst wenn, dann in einer anderen Form und mit der Hälfte vom Umsatz vielleicht. Und dann ist so ein Investment natürlich absolut ausgeschlossen als langfristiges, zumindest für mich. Langfristig brauchst du immer ein bisschen Wachstum.
Absolut verständlich. Langfristig ist auch ein gutes Stichwort für dein Ziel oder deine Ziele. Weshalb investierst du überhaupt und wo soll es langfristig hingehen?
Also ich habe jetzt kein wirklich monetäres Ziel im Sinne von 1 Million Euro oder solche Sachen, weil der Spaß ist ja eigentlich der Investmentprozess. Natürlich macht man es auch für das Geld, um sich was zu leisten, um finanziell abgesichert zu sein, solche Sachen. Aber wenn mein Depot ein Zehntel vom Wert hätte, hätte ich genauso viel Spaß am Investieren. Und wenn es 10-mal so viel sind, ist es immer noch so. Aber ich habe schon ein Renditeziel. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren ungefähr eine Rendite von 8% pro Jahr. Das ist relativ deutlich unterm S&P. Das ist in der Nähe vom World. Wobei ich habe viel versteuert, also ich habe viele Gewinne realisiert, also schon versteuert. Ne? Wenn du jetzt einen ETF hast, der 40% im Plus ist und verkaufst, musst du ja in Deutschland nochmal versteuern. Also ich bin ungefähr auf World-Level, was nicht super gut ist und habe natürlich ein höheres Renditeziel, also zweistellig ist schon das Ziel. Und schön, also was heißt schön? Natürlich wären toll 15% pro Jahr, dann bist du einer der Top-Investoren überhaupt. Das ist aber wahrscheinlich unrealistisch, aber natürlich ist das der Fokus für mich. Prozentuale Rendite und da muss alles ein bisschen drauf ausgerichtet sein. Was nicht heißt, dass man unnötiges Risiko eingeht. Das hat damit dann nichts zu tun.
Ja, ähnliches Renditeziel habe ich tatsächlich auch, so 15%. Ich versuche mir die Hurdle Rate für die Investments selber auf 20 zu setzen, damit ich dann am Ende bei den 15 rauskomme. Schaffe ich bislang leider auch nicht. Bin auch eher so bei 12-13%. Mal sehen, wie es weitergeht. Am Ende ist es ja auch the longer-term game und genau, da muss man dann natürlich gucken. Aber du hast jetzt kein Ziel, wie jetzt zum Beispiel, du möchtest irgendwie in Frührente gehen oder, sag ich mal, Ziele derer Art oder ist das auf einem anderen Blatt bei dir?
Natürlich jetzt durch das Content-Thema, also YouTube machen und verschiedene andere Sachen, ist es natürlich schon jetzt für mich interessant oder wäre möglicherweise auch mal was für die Zukunft zu sagen, man ist einfach selbstständig, beschäftigt sich wie auch immer mit dem Thema Investieren, was natürlich mein sag ich mal ein bisschen Traum wäre, so eine Art Buffett eben zu sein und Geld zu managen in einem Fonds für andere, wo man auch selber einen Großteil seines Vermögens drin hat und diese Geschichten, das ist aber natürlich nicht realistisch ohne eine Reichweite oder Leute, die bereit sind, da zu investieren. Und dazu brauchst du auch einen Track Record und Rendite und dies und das. Aber das wäre so ein Ziel, zu sagen, nicht mehr unbedingt für andere arbeiten, im Sinne von angestellt sein, sondern da selbst was im Investmentbereich machen. Aber das davon muss auch das Leben bezahlt werden und das geht eben dann nicht so einfach.
Mit der Zeit kommt vielleicht auch das und Zeit macht man vielleicht auch den ein oder anderen Fehler und da würde mich interessieren, was du vielleicht als größten Fehler gemacht hast und aber dann auch vielleicht daraus gelernt hast.
Ja, natürlich rückblickend wäre es schön, wenn man von Anfang an als Investor das Wissen und die Erfahrung hätte, die man jetzt hat. Das wäre schön, ist unrealistisch. Aber wenn ich so überlege, eigentlich habe ich die größten Fehler gemacht, teilweise zu früh zu verkaufen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ich habe jetzt hier das Beispiel mal Meta. Die waren ja 2022, war das glaube ich, kurz sogar unter $100 vom Kurs. Und ich hatte dort gekauft, sogar zweimal, und hatte am Endeffekt einen Einstandskurs von $120 für Meta. Und das war vor 2 Jahren so ungefähr. Und habe dann verkauft für 183. Und wer es weiß oder nachschaut, der Kurs ist jetzt über 500. Das war die Zeit, wo Meta beim Wachstum ein bisschen geschwächelt hat. Und dann waren die hohen Ausgaben fürs Metaverse, wo die Kohle verbrannt wurde. Und das war alles ein bisschen fraglich, so auch medial eben. Und dann habe ich bei 183 gedacht, ach komm, hast hier deine 50-60% gemacht, gehst du wieder raus. Und das hätte ich mir die in meine Kaffeedose gelegt, die es damals nicht gab in meiner Strategie, dann hätte ich sie noch und hätte sie auch noch in 7 Jahren und das wäre vielleicht dann nicht schlecht gewesen.
Auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich, in der Rückschau weiß man immer mehr, aber ich glaube, deswegen ist auch dieses Kaffeedosenprinzip gar nicht mal schlecht, um sich da psychologisch zu konditionieren und darüber dann auch Erfolge erwirtschaftet, was uns zur nächsten Frage führt: Was war dein größter Investmenterfolg?
Ja, da vielleicht nochmal, wie soll ich das sagen, Input für alle Zuhörer oder so. Guckt mal in euer Depot, welche Position die meiste Rendite gebracht hat, ob realisiert oder unrealisiert. Und dann werden viele sehen, und vor allen Dingen die auch ETFs haben, so wie ich, dass der große ETF die meiste Rendite bringt. Und so ist es bei mir. Am Ende der S&P 500 Sparplan bringt am meisten. So, und das ist deswegen die Basis meines Depots. Ansonsten habe ich Einzeltitel Around Town, großer europäischer bzw. deutscher Immobilienunternehmen, auch mit Gewerbeimmobilien und ein bisschen so mit normaler Vermietung. Die waren auch, wo die Zinsen gestiegen sind, stark gefallen, bin ich 177% im Plus. Dann hatte ich mal die BBVA, Spanische Bank, 127% im Plus. Dieses Ölbeispiel nach Corona hat man schon. Also ich habe jetzt nicht insgesamt irgendwie Tenbecker-Aktien oder so bei mir, was eben auch daran liegt, dass früher meine Strategie eher auf den Zigarrbatz war und gar nicht auf lange halten. Und das hat sich jetzt erst in letzter Zeit eigentlich geändert.
Ja. Wenn der S&P 500, das ist ja jetzt auch klar eins der beliebtesten ETF-Produkte, aber gerade im deutschen Raum ist ja dieses klassische 70-30 im MSCI World, liegt der Schwerpunkt, Emerging Markets, hast du ja gesagt, hast du ja auch im Portfolio. Warum hast du dich für den S&P 500 entschieden und nicht für den World?
Habe ich auch überlegt. Ich habe es eigentlich deswegen getrennt, um auch die unterschiedliche Rendite einfach zu sehen im Portfolio-Performance. Ist einfach so. Das heißt, im World habe ich alles gemeinsam drin und so sehe ich einfach, wie ist der S&P gelaufen, bei mir konkret durch den Sparplan und wie der Emerging Markets. Man kann natürlich jetzt noch fragen, was ist mit Nasdaq 100 und solche Sachen. Aber
oder Europa. Hast du einen Eurostock 600 vielleicht noch?
Nee, eben nicht, genau. Also ehrlich gesagt, Europa hat natürlich das bisschen das Problem der Aktienkultur im Gegensatz zu den USA, die dort deutlich ausgeprägter ist. Die Hälfte der Amerikaner haben für die Rente dort, nutzen auch die Steuervorteile und sind dort investiert in ihren Unternehmen. Das fehlt leider in Europa, das ist jetzt nicht der Grund, aber ich hab französische Aktien, ich habe einzelne europäische, polnische, Estland hat man schon. Also dort habe ich Einzelinvestments. Halte aber dort von dem ETF persönlich nichts, weil ich dort die langfristige Rendite nicht sehe. Das ist eigentlich Hauptgrund.
Okay, ja, ist ja auch eine wichtige Entscheidung und gerade historisch hat der S&P ja auch deutlich mehr performt. Wäre interessant zu sehen, wie es ist, wenn die GAFA oder wie sie jetzt auch immer alle heißen, die haben ja, dieses Akronym hat sich ja regelmäßig jetzt geändert, mit Nvidia ist dazu genommen und schieß mich tot. Jedenfalls die Top-Tech-Aktien, die ja tatsächlich den S&P stark beeinflusst und bewegt haben. Und da ist natürlich interessant, wie das in der Zukunft so weitergeht. Oder ob das einfach, selbst wenn es nicht mehr so für diese Aktien weitergeht, ob sie dann einfach still und leise einfach nur von anderen ersetzt werden und es gar keine relevante Performance-Auswirkung hat.
Aber da würde ich gerne noch was dazu sagen. Nvidia und Tesla sind für mich die einzigen großen, die im Moment deutlich überbewertet sind, aus meiner Sicht. Aber ich als Value-Investor sage, guck dir die Top-S&P-Titel an und schreib dir mal auf, in dem 24-Stunden-Tag, den du hast, wie du mit den Unternehmen in Berührung gekommen bist und wie oft. Ich sitze jetzt vor einem Microsoft Surface Laptop, habe Windows laufen im Hintergrund, habe mein Android-Handy und mache selber YouTube-Content Bin bei Instagram unterwegs und also die sind so omnipräsent in allen Bereichen, diese Big Tech Unternehmen, selbst wenn die sich aufspalten müssen und dort irgendwas passiert, regulatorische Sachen, das Business wird es weitergeben, die werden viel Geld verdienen und aus meiner Sicht, klar, die KGVs sind ein bisschen hoch, aber zu Recht sind das die wertvollsten Unternehmen der Welt und ob der S&P leicht überbewertet ist oder nicht, vielleicht ja, aber ich sehe das jetzt nicht so, dass die alle verschwinden werden, sondern die haben so eine Marktmacht, entweder die müssen sich aufspalten oder es wird vielleicht noch 10 Jahre, 20 Jahre so bleiben. Mal sehen.
Das ist ja das Interessante, dass man das gar nicht so sehr vorhersehen kann und die ja durchaus sehr attraktiv auch im Falle von Alphabet, hätte ich jetzt fast gesagt, bewertet sind für die Marktmacht sogar. Ja, ich meine, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Um die Jahrtausendwende rum war ja auch neben den ganzen Hyperaktien, glaube ich, auch Exxon noch eins der größten Unternehmen der Welt. Und da kann man ja die gleiche Argumentation fahren. Öl ist überall drin, Öl wird überall benutzt. Ja, jetzt kommt zwar der Klimawandel und die damit verbundene Elektrifizierung der Wirtschaft, aber seitdem ist ja Exxon trotzdem vergleichsweise gut gelaufen. Klar, mit welchen Ups und Downs dazwischen. Aber trotzdem hat sich einfach was still und leise darüber geschoben. Also da war es ja auch nicht so, dass es
genau,
den Index zum Abstürzen gebracht hat, sondern das ist einfach richtig, genau. Ja. Perfekt. Ja, wir haben hier eine große Runde gedreht und große Runde ist auch immer das Thema Wissen. Du hast jetzt mehrfach schon Bücher angesprochen. Wenn du Bücher empfehlen müsstest, wird jetzt wahrscheinlich naheliegen, dass es die sind, die du angesprochen hast. Oder welche Bücher würdest du den Hörern am ehesten empfehlen?
Genau. Ich kann es nochmal, also im Endeffekt, wenn euch ein Buch interessiert zum Investieren, dann einfach lesen und dann wird man ja schon merken, also ich habe kaum ein Buch gelesen, wo ich dann das abgebrochen habe oder so. Es gibt so viele interessante Investmentbücher. Für den Anfang ist, finde ich, immer The Intelligent Investor von Benjamin Graham, der tolle Klassiker. Ist aber wirklich gut, gibt es auch auf Deutsch. Das ist natürlich, ich meine, man muss wissen, der hat das Buch eigentlich geschrieben 10 Jahre nach 1929, nach dem Finanzcrash. Damals gab es keine SEC, keine Börsenaufsicht, keine Quartalsberichte. Das war wirklich ein bisschen wilder Westen an der Börse. Und er hat selber viel Geld verloren, aber hat dort einfach grundlegende Prinzipien aufgestellt, die, denke ich, immer noch gelten für Investoren. Das ist das eine, Benjamin Graham. Dann Contrarian Investing von Galea. Da geht es wirklich um das Cigarbutt Investing eigentlich und auch Cigarbutt Investing. Das Buch heißt Contrarian Investment Strategies von David Dreeman. Das ist auch sehr interessant, der eigentlich wissenschaftlich dort nochmal zeigt, dass Aktien mit einem niedrigen KGV historisch besser performen als Gruppe, im Gegensatz zu denen mit hohen. Ob das heute noch so gilt in den letzten 10 Jahren, würde ich nicht unbedingt unterschreiben, aber das ist so. Und natürlich die 100 Baggers von Christoph Mayer, also das ist wirklich.
Ja, mit Abstand eins meiner Lieblingsbücher auch. Ja. Sind auch alle in den Shownotes verlinkt. Ebenso wie natürlich auch alle Links zu dir, also insbesondere natürlich deinen YouTube-Kanal und alle weiteren Links, wo man dich noch so im Internet antrifft, packe ich gerne alles in die Shownotes.
Ja, sehr schön.
Perfekt, und damit sind wir tatsächlich auch am Ende angekommen. Und es wird Zeit für unser kleines Rollenspiel, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest und im Kopf eines jungen Angestellten mit 2.000 Euro Nettoverdienst, noch 10.000 Euro auf dem Tagesgeld anfängst, wie würdest du nochmal beginnen?
Tja, also wenn man einen größeren oder wenn man einen Geldbetrag hat, 10.000 Euro, den man zum Investieren zur Verfügung hat, würde ich natürlich einen Teil als Notgroschen aufheben, für gewisse Eventualitäten, sagen wir mal 3.000 Euro. Und das, was ich investieren will, würde ich in ETF investieren als Sparplan über ein paar Monate. Ich halte jetzt nichts davon, vor allen Dingen jetzt bei den Kursen ein Einmalinvestment zu machen, aber man kann das strecken auf 12 oder 24 Monate. Und Einzelaktien, ja, würde ich mich vielleicht erstmal ein bisschen zurückhalten und damit anfangen, eben auf Chancen warten bei Einzelaktien. Und wenn möglich, Und das kann ich, oder ich denke, das können wir beide jedem empfehlen, Richtung Altersvorsorge, Richtung Rente. Egal wie alt ihr seid, macht einen Sparplan auf einen breiten ETF. 50 Euro, 100 Euro im Monat lohnt sich trotzdem. Und wer das über 30, 40 Jahre macht, wir können natürlich nichts garantieren und das kann niemand, aber die Beteiligung an der Wirtschaft bringt historisch gesehen deutlich mehr Rendite, als jetzt sein Geld der Bank zu geben und Zinsen zu erwarten. Also überhaupt investieren. Und wenn man keine Zeit und Lust hat in ETF, und damit wird man die aktiven Investoren trotzdem schlagen.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Resümee für den Podcast. Vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast mit uns, ein bisschen Einblick in deine Strategie und dein Depot gegeben hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schaut unbedingt bei Richard vorbei. Ich finde seine Videos echt gut und man kann da viel insbesondere auch lernen und mitnehmen. Lernt ein paar neue Aktien auch kennen. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dir.
Danke, Tim.
Bis denn. Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.